André, wir sind ein paar Wochen schon her, nach Paris, nach Olympia 2024. Ist die Analyse schon komplett beim Bundestrainer abgeschlossen?
Nee, die ist gerade mittendrin, würde ich sagen. Also wir haben schon angefangen und natürlich gab es ja auch viele Analyseteile, die wir schon auch während der Olympischen Spiele gezogen haben und auch versucht haben, live noch umzusetzen. Also da wird natürlich ganz viel agil versucht, ins nächste Spiel zu bringen. Und das Wichtige ist so, wie wir sowieso das Team und den Staff verstehen, analysiert nicht einer alleine und sieht seine schlauen Schlüsse draus, sondern wir wollen uns natürlich auch noch zusammensetzen. Also wir haben am kommenden Wochenende, kommenden Woche haben wir die Bundestrainer-Klausurtagung, also aus dem Gesamtverband. Das heißt, da werden alle möglichen Trainer im U-Bereich, aber natürlich auch mit Walli Altenburg aus dem Damenbereich mit dabei sein. Da bin ich auch sehr interessiert, was da kommt und wie so die Sicht von außen ist. Dann wird es natürlich nochmal eine große Runde geben, auch mit meinem Staff. Da haben wir extra gesagt, dass machen wir mal frühestens im September, vielleicht auch im Oktober, damit wir das alles mal sacken lassen und da einsteigen. Und dann werden natürlich auch bei allen Maßnahmen die Spieler beteiligt sein. Deren Sicht und deren Learnings will ich natürlich auch hören, weil am Ende sind dies ja die auch die Takeaways auf den Platz bringen müssen. Also das wird ganz vielschichtig sein und ja, wird wahrscheinlich auch ein stetiger Prozess sein, der wahrscheinlich nie so richtig abgeschlossen wird.
Guckt man sich dann eigentlich alle Spiele an? Guckt man nur die Spiele an, die wirklich wichtig sind? Ich denke da an das 0 zu 2 zum Beispiel gegen Spanien, wo es ja so ein Turnaround auf einmal gab und da gab es Änderungen. Wie oft hast du dir das Endspiel schon angeguckt, wo du denkst, oh mein Gott, hätten wir da vielleicht ein bisschen anders agieren sollen? Wie sieht sowas aus?
Also angucken werde ich mir alle Spiele von uns auf jeden Fall nochmal. Das ist mir schon wichtig, auch um individuell nochmal durchzugehen, wie hat eigentlich welcher Spieler so im Einzelnen performt. Und dann ist es, glaube ich, noch fair, dann auch wirklich jede Minute sich nochmal anzugucken. Das Endspiel habe ich schon gesehen, tatsächlich. Den tue ich mich sonst schwer mit verlorenen Spielen, aber die Analyse war mir natürlich auch wichtig, weil gerade jetzt in unserem Bereich natürlich dann auch viel von außen erzählt und reingetragen wird und mir dann wichtig war, wie war mein Live-Eindruck passend zu dem Analyse-Eindruck? Und das hilft mir tatsächlich auch dann damit umzugehen. Dementsprechend, ja, es ist schon einiges geguckt und gesehen und auch angeschoben, sind auch schon die ersten Ideen da, um jetzt auch die nächsten Schritte wieder anzuschieben.
Wenn man so ein Endspiel hat, man ist Weltmeister, man ist im Finale Olympia Paris und dann geht es im Shootout verloren mit 3 zu 1, freut man sich trotzdem über die Silbermedaille oder wenn du es auch dir angeguckt hast, sagst du, mein Gott, wir waren wieder so nah dran, das wäre schon cool gewesen, hätten wir die Goldmedaille gewonnen.
Ja, das war tatsächlich ein Tag, der da eine wahnsinnig große Range an Gefühlen und Eindrücken uns gegeben hat. Natürlich erstmal der lange Tag bis zum Finale mit der ganzen Aufregung, die dann dahinter steht und ja, den Emotionen, die dich so mitziehen in so einem Endspiel auch. Ich glaube schon, dass unmittelbar nach dem Finale war die Enttäuschung schon riesengroß. Was natürlich zum einen daran lag, dass wir so unglaublich nah dran waren. Also wir haben es schon geschafft, das Spiel einigermaßen auf Augenhöhe zu halten, was, glaube ich, unter den Bedingungen des Turniers tatsächlich gar nicht so einfach war. Und standen im Penalty-Shootout ja grundsätzlich gut da. Unser Keeper hat die ersten beiden gehalten. Ich glaube, hätten wir von unseren ersten beiden auch einen reingemacht, dann wären auch die Chancen exorbitant gestiegen. Und ich glaube, alle wissen auch sowohl bei uns im Team als auch nach außen, dass wir eine sehr, sehr gute Penalty-Mannschaft sind und haben da eine wahnsinnig hohe Quote an Siegen aus Penalty-Shoots aus rausgezogen. Und ja, dann natürlich schon fast dran zu kratzen, so mit dem kleinen Finger an so einer Goldmedaille und sie dann doch nicht zu bekommen. Das ist in dem Moment natürlich erstmal brutal hart. Insbesondere natürlich für die Spieler, die vielleicht schon wussten, dass sie ihre Karriere sofort beenden, vielleicht in 2 Jahren beenden, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine Olympischen Spiele mehr erleben werden. Für die war es dann einfach ein Once-in-a-Lifetime-Ding und die eine Chance im Leben, eine Goldmedaille zu gewinnen, zu verpassen, das ist natürlich ja, für jeden ambitionierten Sportler herzzerreißend. Und gleichzeitig war dann auch irgendwann so im Laufe des Abends, wir mussten dann noch zur ARD fahren, waren dann noch im Fernsehstudio und da hat man schon der Mannschaft angemerkt, dass die Stimmung da schon wieder ein bisschen gelöster war. Und ich hatte dann auch mit vielen am Abend noch gesprochen und da war schon so der Tenor. Also, wenn wir uns jetzt mal dieses Turnier insgesamt angucken, wie so das Jahr gelaufen ist, wo wir auch herkommen vor 2,5 Jahren, wir haben jetzt innerhalb von 18 Monaten die beiden großen Endspiele, Weltmeisterschaften und Olympia erreicht. Eins haben wir gewonnen, haben schon, ja, eine schon krass positive Erfolgsbilanz. dann war es schon bei vielen so, dass sie gesagt haben, naja, so hätte mir das einer vor 2 Jahren hingelegt und wahrscheinlich auch vor dem Turnier so hingelegt, dann hätte ich das auch so genommen und dann hat Silber für uns auch geglänzt, schon ein Stück weit.
Ja, definitiv. Da ist man nicht Verlierer, sondern Medaillengewinner. Du hast einen Satz gesagt, den habe ich auf der Homepage vom Deutschen Hockeybund gelesen. Silber ist auch deshalb ein großartiger Erfolg, weil wir als einzige Top-Nation ohne professionelles, zentralistisches Trainingsprogramm auskommen müssen und dabei immer wieder innovativ unsere eigenen Wege finden. Erklär mir das mal bitte. Wie machen das die anderen? Wie machen das die Deutschen?
Ja, das System der gesamten Top-Nationen ist so, dass die sich jede Woche treffen. Also in den kleineren Ländern wie Niederlande, Belgien ist das relativ einfach, weil das sind ja kurze Wege, da für alle zu einem Punkt zu kommen. In Spanien beispielsweise sind sie in Barcelona, aber auch selbst in den großen Ländern, da gibt es eben nicht so eine starke Liga oder über das Jahr verteilt auch gar keine richtige Liga. Australien, Indien, und da ist es eigentlich so, die Einladung in die Nationalmannschaft bedeutet, dass du einen ganz erheblichen Teil des Jahres eben in der Stadt X dann dementsprechend sein musst, also für die Australier sei es dann Perth zum Beispiel, und dann musst du auch dahin und dann hast du da dein Training erstmal ganz grundsätzlich, klar, Ausnahme sind mal kleine Ligaphasen, aber so haben die anderen Nationen ihre Leute schon ständig zusammen. Und wie gesagt, Holland jede Woche Montag bis Mittwoch, Belgien jede Woche Montag bis Donnerstag. Also die sind dann auch nicht im Clubtraining und kommen dann nur mal donnerstags, freitags zum Training und spielen dann das Wochenende und dann ist die Prio auch wieder Nationalmannschaft. Das gibt's bei uns nicht. Ganz unterschiedliche Gründe, ist kulturell nicht so geprägt. Also ich glaube, wenn ich jetzt einsteigen würde und sage, ey, liebe Bundesliga-Trainer, eure Nationalspieler sind jetzt mal wie jede Woche bis Mittwoch und Donnerstag weg, dann ja, würde der Aufstand sehr, sehr groß sein, weil das einfach ja nicht gelebte Praxis auch ist und natürlich die Bundesligisten auch aufgrund der Professionalisierung da auch ihre Ansprüche haben. Dann muss man sagen, geografisch bei uns auch ganz schwierig. Kommst mal, selbst wenn wir uns alle in Hannover irgendwo in der vermeintlichen Mitte treffen würden, da kommst du nicht mal eben so kurz hin mit einer Stunden Autofahrt, und kostenmäßig würden wir es auch nicht decken können. Wir sind schon, was das Budget angeht, sind wir ja nicht in den Top 7, 8 der Welt. Also da sind schon ganz andere viel, viel besser finanziell ausgestattet. Und ja, dieser Mix aus, wir sehen uns seltener, wir haben weniger Training zusammen, wir haben weniger Budget und Möglichkeiten. Der könnte natürlich in so einen Jammerlappen-Status uns verfallen lassen, aber ich habe gesagt, okay, dann gucken wir, was ziehen wir denn da für uns raus? Also was ist denn dann der deutsche Weg und wie können wir da vielleicht auch was ganz Positives draus machen? Und dann haben wir halt ein dezentrales System und da sind auch ganz viele Chancen hinter, natürlich auch Freiheiten. Also Leute müssen nicht in irgendeine Stadt ziehen. Wir haben ein tolles System über die Olympiastützpunkte, dass da individuelle Trainer, also Trainer individuell trainieren können vor Ort immer. Also die gehen schon zum täglichen Training, aber halt immer in ihrer Stadt. Aber es war schon immer ein großes Thema, weil zum Start meiner Zeit war schon ein großes Misstrauen auch in der Mannschaft, weil die natürlich sagten so, boah, trainieren die anderen denn so viel wie ich? Weil wir hier in, weiß nicht, Berlin zum Beispiel, wir sind natürlich der Vorzeigestützpunkt, wir machen ganz viel, aber weiß nicht, die faulen Kölner, jetzt wirklich nur aus frei herausgegriffen, die trainieren ja nie so richtig und wie geht das? Das war ganz interessant, also wir haben eine Beteiligungsplattform aufgemacht und da war eine der Lösungen am Ende, dass die Jungs diese Problematik für sich selbst auch gelöst haben, also über GPS-Steuerung, aber auch über Stützpunktkapitäne, über ein großes Kommunikations-Setup, was sie sich aufgebaut haben. Und so ist es immer noch schwierig, glaube ich, dezentral zu arbeiten, aber wir haben halt unsere Lösung gefunden und eigentlich die Mannschaft hat jetzt für sich den Weg gefunden und wenn wir uns jetzt die letzten 2 Jahre angucken, dann ja auch durchaus erfolgreich.
Ja, wenn man sich jede Woche trifft und tagelang zusammensitzt, lernt man Automatismen natürlich einfacher kennen. Andererseits kann man sich vielleicht auch schneller auf den Sack gehen. Und in Deutschland freut man sich ja vielleicht, wenn man sich dann wieder sieht. Du hast dann den Spaß. Das kann ja auch ein Vorteil sein dann beim Spiel, oder?
Genau, also einer der Faktoren, die mich persönlich auch antreiben, ist auch immer ein gewisser Grad an Freiheit und Individualität zu bewahren. Und das ist natürlich das, was dir das gibt. Du kannst das auch mal was für dich machen, du hast nicht mehr die gleichen Nasen vor dem Gesicht und das ist sicherlich auch ganz schön. Man muss aber dazu offenerweise sagen, wir versuchen das natürlich auf anderer Seite zu kompensieren. Also was wir dann machen, ist eben in den Nicht-Bundesliga-Phasen machen wir Lehrgänge zusammen. Wir fahren mal dann in Camp nach Südafrika für 10, 12 Tage und sind dann da unterwegs. Und dann ist es schon sehr geballt. Also ich glaube, der Vorteil, den jetzt die Niederländer, die Belgier haben, die fahren zum Training, sehen sich da irgendwie für eine Session. Vielleicht müssen die nochmal Nachmittag miteinander verbringen und dann nochmal eine Abendsession, dann sind sie aber wieder weg. Wenn wir mal zusammen sind, dann ist das schon auch sehr lange, sehr dicht, sehr, sehr eng. Das kann dann auch mal nerven. Aber Gott sei Dank, also bisher der große Lagerkoller ist eigentlich grundsätzlich weggeblieben. Aber wie gesagt, also der Punkt ist genau das. Zieh dir die positiven Sachen raus. Und ich glaube, ja, offensichtlich gibt es nicht nur einen Weg, der zum Erfolg führt. Und das war schon auch gut zu sehen, dass wir das mit dieser positiven Sicht auch angegangen sind, zu sagen, okay, der Status ist jetzt, wie er ist. Also was kann man alles kontrollieren? Das ist ja auch ein Thema, das ist ja auch im Hockey ja ganz wichtig. Also diese so eine internale Kontrollüberzeugung, auch das Wissen von, das habe ich in der Hand, da gehe ich jetzt auch voll dran, weil das kann ich wirklich beeinflussen und verändern. Und das sind Dinge, die habe ich nicht in der Hand. Und dann lasse ich die auch laufen und lasse sie fallen und kann mich auch dann davon trennen. Das ist auf dem Platz ganz wichtig, aber es war eben auch in der strategischen Herangehensweise, wie wir miteinander arbeiten, auch ganz wichtig.
Kurz nochmal zurück auf Paris. Habt ihr gleich mal die Franzosen weggehauen? Es waren alle wieder begeistert. Man verliert nicht gerne, aber war die Niederlage gegen Spanien notwendig, um da auch auf dem Boden zu bleiben und zu gucken, ey, das ist kein Selbstläufer hier. Manchmal helfen Niederlagen tatsächlich.
Ja, das ist eins der großen Credos in der Mannschaft auch. Wir brauchen eine Krise, um erfolgreich zu sein. Also das hat sich fast schon eingeschweißt. Ich glaube, die Nervosität in der Mannschaft wird eher zu groß oder größer, wenn es zu glatt läuft. Und das ist auch die Historie der vergangenen Jahre. Also die ganz großen Erfolge, da kann im deutschen Hockey, da kann jeder Trainer von großen Krisenmomenten auch innerhalb des Turniers berichten. Und so sieht das die Mannschaft auch. Ich glaube, das ist auch eine Stärke von der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dass wir dann so eine Herausforderung, aber auch alles, was das mit sich bringt. Also wir müssen jetzt Lösungen finden, wir müssen jetzt super schnell agil sein, wir müssen uns auch knallhart konfrontieren. Wir haben keine Angst vor Konfrontation, wir finden Konfrontation auch super und gehen da auch rein, um jetzt nochmal die letzten Prozentpunkte aus uns rauszuholen. Das sehen wir alles positiv. Also, dieser Satz, never miss a crisis, ist für uns auch tatsächlich so und ist auch dann auch in dem Spiel so gelebt worden. Und ja, auch jetzt war wieder, also letztendlich, ne, wenn wir auch Silber als Erfolg sehen, ohne Krise kein Erfolg. Und das war auch der Punkt. Und wir haben auch dann, deswegen zum Thema Analyse vom Start, wir haben dann auch sehr schnell uns da Sachen zu angeguckt und auch gesehen, was hier Sachen sind, die auch einfach nicht gehen. Also wie haben wir verteidigt, wie haben wir Konter gesichert, wie haben wir Gegner rausgenommen, wie spielen wir aber auch offensiv. Da war auch einiges wirklich schwach und hatte nicht so den maximalen Drive, den du für Olympische Spiele brauchst. Und das war super zu sehen. Wir im Hockey machen ja sehr, sehr viel mit Videoanalyse und das ist sehr, sehr faktenorientiert. Da kann sich keiner rausreden. Da ist ganz klar, du da hast den Startpunkt, dein Gegner hat den Startpunkt. Du hast 10 Meter Vorsprung und jetzt hast du 10 Meter Rückstand. Offensichtlich bist du zu spät oder gar nicht oder nicht schnell genug gelaufen. Und hier wäre dein Job gewesen. Und das war wichtig, weil am Ende hat sich gezeigt, es hängt ganz, ganz viel am Ende nur mit unserem Modus zusammen. Also die Art und Weise, wie wir spielen, die ist für uns ganz wichtig. Das war einer der ersten Sätze, auch als ich eingestiegen bin. Das Wie entscheidet. Hockey spielen konnte die Nationalmannschaft in jedem Jahr, in den letzten 10, 20 Jahren immer Weltklasse. Aber das Wie hat oft entschieden. Und ich glaube, die Haltung, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, schon bei der Weltmeisterschaft 2023, aber jetzt auch wieder, die hat uns sicherlich auch in ganz schweren Momenten ganz, ganz viel geholfen. Und ja, das hat dieses Spanien-Spiel mehr als eindeutig gezeigt, weil da war die Haltung schwach und danach war die Haltung so, wie sie nach unserem Gefühl für Olympia sein musste.
Wenn du so schön sagst, manchmal braucht diese Mannschaft so eine Krise, um dann hinterher stärker zu werden. Kannst du jetzt heute in dem Wissen, dass du so eine geile Truppe hast, besser verlieren als früher? Oder anders gefragt, kannst du überhaupt gut verlieren?
Es kommt drauf an, immer noch wann. Also ich glaube, das Spanien-Spiel habe ich natürlich ein bisschen, die Niederlage habe ich tatsächlich sehr viel schneller und lieber angenommen als natürlich so ein Olympia-Finale. Das nagt natürlich auch an mir, aber ich glaube, das ist eher mit einem Blick auf die Komplexität von so einem Sportspiel mal ganz groß gedacht. Die hat mir schon geholfen, weil Ich habe irgendwann auch gelernt, was kann ich als Trainer wirklich beeinflussen oder selbst wir alle zusammen als ein Team, was können wir wirklich beeinflussen? Und das ist halt, wenn da noch ein Gegner steht und in einem Spiel wie Hockey, wo die Schiedsrichter einfach auch ganz viel knappe Entscheidungen treffen müssen, haben die auch einfach viel in der Hand. Also in Prozent haben wir wahrscheinlich weniger als die Hälfte wirklich in der Hand. Und das wollen wir dann ein bisschen mehr zu uns ziehen. Aber das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe, was so Komplexität bedeutet und wie viel kann ich steuern, wie viel kann ich nicht steuern. Aber es hat mir sehr gut getan, weil in meinen ersten Trainerjahren war es wirklich so, also dann in der Bundesliga gecoacht habe und wir verloren haben, da war Samstag die Niederlage und also mindestens bis Mittwoch war ich noch wahnsinnig schlecht gelaunt und alle mussten auch mit mir schlecht gelaunt sein, damit auch alle zeigen, dass es uns jetzt hier nicht gut damit geht und dass wir das verändern wollen. Und dann war auch das Training entsprechend und ich glaube, das hilft mir jetzt heute nicht mehr. Also es macht jetzt auch den Prozess nicht besser. Da ist mir schon auch manchmal die Konstruktivität mit verloren gegangen. Und, ich weiß, wie viel ich in der Hand halten kann und ich habe natürlich auch einen Auftrag, einen Job als Trainer, aber Komplexität heißt eben auch, da passieren einfach Sachen, die vorher unklar sind. Das ist ja auch das Schöne an Sport, deswegen lieben die Menschen ja auch Sport, weil es nicht vorhersehbar ist, was da passiert. Bis hin zu absoluten Sensationen und Riesenüberraschungen, die passieren können. Ich weiß, was ich in die Hand nehmen kann und ein paar Sachen gehen auch nicht mehr und dieses Bewusstsein hat mir schon sehr geholfen, mit ein paar Sachen auch locker umzugehen. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht in eine große Krise getaucht, auch wenn wir ein Olympiafinale verloren haben. Und dementsprechend ging es mir erstaunlich gut damit, tatsächlich auch am Ende, weil ich wusste, ich glaube, die Sachen, die wir wirklich steuern konnten, die wir in die Hand nehmen konnten, davon haben wir ganz viel gemacht, auch während des Turniers. Im Nachhinein gibt es natürlich ganz viele Räder zu drehen, aber ich glaube, wir haben auch in dem Turnier viel gut und richtig gemacht und uns dann im Verhältnis, glaube ich, zu einem ziemlich guten Ergebnis getrieben.
Wann fängst du an, über LA nachzudenken? Dein Vertrag ist verlängert, im April schon, wohlweislich, bis LA. Man hat ja eine Vorbereitung erlebt, man hat mal weg vom Sportlichen auch dieses Miteinander erlebt, in Paris. Ab wann beginnst du da eine Analyse zu machen, um zu sagen, das ändere ich auf jeden Fall, das lasse ich auf jeden Fall?
Ja, der Prozess geht schon los, ne? Also wir sind schon mittendrin und ehrlich gesagt hat es auch schon vor mindestens einem Jahr angefangen. Also sogar bevor ich verlängert habe, habe ich schon an LA auch gedacht, weil wir hatten jetzt auch letztes Jahr eine Pro League mal eine Maßnahme, da haben wir die U21 komplett spielen lassen. Wir hatten jetzt in diesem Sommer auch eine Maßnahme, da haben wir ja mit einem Perspektivteam auch phasenweise gespielt und auch ganz viele Spieler dann eingeladen, ganz bewusst, wo wir wussten, das sind jetzt nicht die heißesten Kandidaten schon für Paris. Aber das sind Kandidaten für die Zukunft und damit auch unser Team für LA. Und ich muss auch sagen, da freue ich mich auch sehr drauf. Also ich mag schon als Coach auch so ein Turnier zu spielen und Olympia hat unglaublich viel Spaß bereitet, auch diese Spiele zu coachen. Die Stimmung war wirklich fantastisch und trotzdem ist es natürlich auch knallharte Arbeit und natürlich auch sehr viel Druck und vermeintlicher Stress, dann da auf dem Punkt zu performen. Aber was ich auch als Trainer wahrscheinlich sogar noch schöner finde, ist eben tatsächlich auch so ein Entwicklungsprozess. Also zu gucken, was sind jetzt die neuen Leute, die Honamas von LA werden wieder wahrscheinlich eine ganz andere Form von Umgang miteinander haben. Da wird eine andere Kultur herrschen. Es ist natürlich irgendwo immer Leistungssport und Gewinn so vermeintlich im Vordergrund, aber es werden wieder andere Werte nach vorne auch. Und mal gucken, wer bestimmt die, weil ich bestimme die nicht komplett. Also da werden Persönlichkeiten reinkommen, von denen ich nicht weiß, dass die da sicher drin sind. Und das ist natürlich auch wieder eine tolle Komplexität. Also ein paar Sachen sind auch nicht planbar. Ganz viele Sachen will ich natürlich anschieben, aber ich will vor allem die Leute auch so aufs Tablett bringen und ihnen die Möglichkeit geben, so ihr entscheidet jetzt ganz viel mit. Wie spielen wir Hockey? Wie gehen wir miteinander um? Was für eine Haltung werden wir in den nächsten Turnieren haben? Und ja, wir denken immer an olympischen Zyklen auch, weil bei uns ganz, ganz viel auch vom Erfolg von olympischen Spielen abhängt. Klar, so das nächste Ding jetzt unsere Europameisterschaft. In einem Jahr im Sommer spielen wir Europameisterschaft in Mönchengladbach zu Hause. Das ist schon ganz wichtig auch für uns. Aber letztendlich LA-Prozess läuft und es hat sich schon ganz viel entwickelt und das Bäumchen wächst schon ganz fleißig.
Ein kleiner Sidekick, die Auslosung gab es ja in den letzten Tagen schon. Wieder Gladbach, die EM. England, Frankreich, Polen. Hast du da schon überhaupt eine Meinung zu oder wartest du ab? England spielt man ja ganz gerne. Die haben ja schon mal einen Weg getan im Halbfinale. Da würde man gerne vielleicht dann zeigen, dass das nur eine Momentaufnahme war. Oder ist das noch so weit weg, dass du gar nicht dran denkst, dass du sagst, okay, Polen.
Nö, ich habe das schon verfolgt. Ja, also ich habe es natürlich mir angeguckt, ganz freudig und auch schon mit so einer Vorfreude dann auch auf das Turnier. Ja, man muss jetzt sagen, gerade Europa liegt also sportlich ganz, 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 ganz eng beieinander. Ich hatte schon vor Olympischen Spielen die These aufgestellt, dass ab dem Viertelfinale gibt es nur noch 50-50 Spiele und das wird für alle ganz, ganz eng und mindestens fünf, sechs Mannschaften sind wirklich heiße Medaillenkandidaten und genauso ist es eingetreten. Also am Ende waren eigentlich alle acht Viertelfinalisten waren Medaillenkandidaten, weil es nur enge Spiele gab mit Belgien als einer der Top-Favoriten, Australien ein weiterer Top-Favorit im Viertelfinale gescheitert. Durchaus überraschend. Und ja, wenn man sich anguckt, wie viele Olympiamedaillenkandidaten bei der Europameisterschaft dabei sind, dann ist das schon ein wahnsinnig enges Turnier, ne? Also wir haben dann mit Holland, mit Belgien, mit uns, mit England, Spanien war jetzt im Olympia-Halbfinale, auch die Mannschaft, habe ich mal gesagt, die kommen, sind halt fünf Teams dabei, die alle eine Medaille gewinnen können bei Olympia, dann können die auch alle eine Europameisterschaft gewinnen. Also das wird schon ganz spannend, deswegen ist auch immer so der erste Schritt, erstmal überhaupt ins Halbfinale zu kommen für alle Beteiligten. Ja, ich bin gespannt, wenn wir jetzt auf unsere Gruppe gucken, ja, wie England auch jetzt aus dieser Olympiade rausgeht. Die hatten in den letzten Jahren schon einen unglaublichen Schuss gemacht, also sind wirklich richtig nah rangekommen an die Weltspitze, waren im Europameisterschaftshalbfinale und im Finale sogar, haben uns ja geschlagen und waren auch an den anderen Turnieren eng dran, aber hatten jetzt ein wahnsinnig bitteres Spiel gegen Indien mit langer Überzahl und trotzdem einer Niederlage. Mal gucken, was das mit ihnen macht und gleichzeitig auch, wie viele Spieler da jetzt noch weitermachen. Aber wir haben uns schon, die sind schon gut auf den Sack gegangen, ehrlich gesagt, so in der Art und Weise, wie sie auch gespielt haben, sehr typisch britisch. Und ja, Frankreich wird natürlich auch interessant sein. Die hatten schon einen enormen Boost in den letzten Jahren durch Olympia. Auch da zu gucken, also waren bei der U21 jetzt immer mega stark, Europameisterschaft vorne, WM-Finale. Also da kommen schon gute Jungs hinterher. Also mit denen ist in den nächsten Jahren auch immer zu rechnen. Also ja, wahrscheinlich sechs Halbfinalkandidaten oder vier kommen rein. Das wird sicherlich interessant. Also auf das Turnier können sich alle freuen.
Weltklasse Hockey in Gladbach im August. Vorher gibt es, glaube ich, noch ein Turnier in Berlin von der Pro League, was auch spannend wird. Also Hockey in aller Munde, was ich ja schade finde. Jetzt möchte ich mir gerne Medaillengewinner angucken. Muss ich zwangsläufig in die Feldhockey-Bundesliga? Wann ist denn euer nächstes Länderspiel, wo wir die ganzen Leute hinbringen können, sagen, hey, da sind unsere Olympia-Jungs. Das dauert, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Das liegt eben auch ein Stück weit an der Pro League. Das ist so ein Wettbewerb, würde man sagen, so eine weltweite Nations League sozusagen, für die sich im Fußball auskennen. Also die Top 9 Nationen spielen dann einmal im Jahr oder zwei Spiele jeweils gegeneinander an verschiedenen Standorten über die Welt verteilt. Und da kann man sich bewerben. Das kostet natürlich auch, weil da muss man ein Stadion hinstellen, eine Fernsehübertragung hinstellen. Das sind schon Sachen, die sind für so einen kleinen Verband für den DHB schon einfach ein Riesenschritt, sowas zu stemmen und zu finanzieren. Da braucht man schon viel Unterstützung von Stadt, Land, von Sponsoren und so weiter. Und ich bin sehr froh, dass wir nach langer Zeit das endlich mal wieder jetzt stemmen konnten. Und dann haben wir jetzt endlich wieder Länderspiele. Dann eben im Juni 2025 erst. Also ein bisschen warten wir noch, aber ich hoffe, die Vorfreude steigt. Also, aber so, dass wir überhaupt mal endlich wieder auch offizielle Länderspiele jetzt in Deutschland haben, das hat es sehr lange nicht gegeben. Klar, Europameisterschaft hatten wir und haben wir jetzt auch wieder, aber so sind wir auch ein bisschen breiter verteilt. Also sagen die eine Hälfte kann in den Osten nach Berlin gehen, dann zum Gucken und die anderen kommen zur Europameisterschaft. Gerne auch beides. Aber ja, da sieht man auch so die Herausforderung, die so ein Verband eben auch zu bringen hat, ne? Also uns auch mit dem Erfolg, den wir haben, fliegen uns die Sachen nicht zu, alles zu finanzieren. Also sei es jetzt auch unsere Lehrgänge und so weiter, das ist schon immer echt ein hartes Stück Arbeit, bisschen, dass das auch runtergeht. Wie finanzieren wir ja mal so einen kleinen 5-Tages-Lehrgang auch in U16 und U18? Da hatten wir ja leider auch ja kleine Einbußen auch in der Förderung durch den DOSB, was dann eben da auch dazu führt, dass wir dann im Nachwuchsbereich einsparen mussten, genau wie bei uns jetzt. Also ich suche gerade noch eine Möglichkeit, dass wir dieses Jahr auch überhaupt noch einen Lehrgang machen können. Also das ist eben auch der Status bei uns und das kennen natürlich ganz, ganz viele kleine Verbände der olympischen Sportarten auch. Und ja, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Mit dem Ergebnis, dass so ein Heimspiel in so einer Pro League auch nicht alle Tage ausgeführt werden kann.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du warst ja auch Vereinstrainer. Du bist jetzt Nationaltrainer. Kann man das so eigentlich fragen, was macht dir eigentlich mehr Spaß? Und lebst du gerade deinen Traum? Weil man, du hast seit 2021 bist du, glaube ich, Bundestrainer, hast Erfolge, bist Weltmeister geworden, Olympiafinale. Ist das so ein bisschen auch der Traum, den du lebst? Oder hättest du auch wieder Bock, einen Verein zu trainieren, die tägliche Arbeit mit denen?
Ja, das ist, also da gibt es wirklich von beiden Seiten ganz viele Punkte. Also erstmal ist es gerade schon ein Traumjob natürlich, also Bundestrainer sein zu dürfen in der Sportart, die du toll findest, ist natürlich eine riesige Ehre und ist auch eine große Freude, weil du natürlich mit ja, den besten Spielern erstmal auf Hockey-Ebene arbeitest, aber auch ja ganz viele tolle Persönlichkeiten haben, die so einen richtigen Profi-Staff auch mit richtigen Super-Experten halt zusammenbauen kannst. Und das ist schon wirklich in jeglicher Hinsicht arbeiten auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube auch, dass wir da eine Kultur geschaffen haben, dass trotz schon ja extrem Leistungsdruck und Ergebnisdruck auch, wir sagen, die Menschlichkeit steht da vorne und so den Ansatz Human Over Athlete, den versuchen wir auch zu leben und kriegen dann einen guten Mix hin, dass wir auch viel Freude miteinander haben. Das kriegen wir auch viel gefeedbackt. Aber am Anfang war das wirklich auch ein ganz schwieriger, großer Schritt. Also ich hatte ich glaube 15 Jahre am Stück, das ist in der Bundesliga. Vorher habe ich mal Oberliga trainiert, aber es war wirklich so gefühlt dreimal die Woche abends Training, jedes Wochenende ein, zwei Spiele. Also da hatte ich mir schon eine Routine aufgebaut in meinem Leben, die sich dann plötzlich änderte. Und eben nicht mehr täglich auf dem Platz stehen, nicht mehr auch den Kontakt haben mit seinen Leuten, sei es jetzt mein Team, mein Stab dann aber auch, das hat mir am Anfang schon sehr, sehr krass gefehlt, ehrlich gesagt. Und das hat mich auch ein bisschen so aus der Bahn geworfen. So, was mache ich jetzt? Und an so einem Dienstagabend oder ich coache jetzt nicht ständig ein Spiel am Wochenende. Mittlerweile weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, weil das hat so mein Leben durchaus auch bereichert, weil plötzlich mal jetzt meine Freunde fragen, hey, wir haben ja am Wochenende, wir fahren mal weg oder hier ist eine Gartenparty, und ich dann plötzlich in die Gruppe schreibe, dass ich auch könnte und die Leute mal noch ganz überrascht sind, dass ich jetzt teilweise an Aktivitäten teilnehmen kann, wo ich sonst öfter mal verhindert war, weil die Bundesliga ja trainiert eben nur abends. Das ist halt, es sind halt Amateure, die studieren oder arbeiten tagsüber. Und ja, das war schon tough und das ist jetzt schon ehrlich gesagt ganz schön. Und gleichzeitig ist genau wie du sagst, hat die Bundesliga natürlich auch ihren Reiz. Dieses, ja, man kann von Woche zu Woche was entwickeln und da geht es auch gut um die Wurst und man ist eben auch jeden Abend da mit seinen Leuten auf dem Platz. Das macht auch Spaß, aber jetzt gerade bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich tue und wie ich es tue. Und das wird jetzt auf jeden Fall die nächsten 4 Jahre mal mindestens so bleiben.
Die Bundesliga läuft. Du hast ja frei, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du schon jetzt Weihnachtsgeschenke kaufst. Du hast noch ein bisschen was zu tun im Jahr 2024, oder?
Ja, eine ganze Menge. Also natürlich auch Bundesliga anschauen. Das mache ich natürlich auch, weil jetzt kommt bei uns nach Olympia traditionell ein größerer Umbruch. Also Leute hören auf oder treten mal mindestens kürzer, weil natürlich die Jahre vor oder die Monate vor Olympia, die sind schon tough und jetzt müssen ein paar Leute mal wieder auf der Arbeit erscheinen oder auch mal wieder ein paar Unischeine einsammeln und dann geht das auch mal vor in der Phase. Das heißt, auch wieder eine Chance für ganz viele junge Talente jetzt reinzukommen. Das gucke ich mir natürlich an. Wir planen schon von heute bis zur Europameisterschaft, aber auch bis LA. Wir analysieren immer noch fleißig und ja, da ist ganz viel los jetzt gerade, auch ganz viel spannend und ja, dementsprechend sind wir schon wieder voll drin.
Dann wünsche ich dir noch ein schönes, trotzdem entspanntes 2024. Danke für die Zeit. Und
Danke
bald mal
Ihnen
wieder. André, mach's gut. Danke.
auch. Vielen Dank.